Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Durch den Klimawandel werden Extremereignisse häufiger, zum Beispiel lange Dürren mit erhöhter Waldbrandgefahr, aber auch Starkregen und Hochwasser. Mit beiden Phänomenen beschäftigen wir uns heute im Lauf der Sendung. Doch zunächst ein Blick auf den Libanon. Gestern Nachmittag kam es dort zur Explosion von tausenden Pagern. Und dabei sind viele Menschen verletzt worden, mindestens 12 Personen wurden getötet. Viele Opfer waren Kämpfer der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz. Pager, die gelten als Vorläufer des Handys, aber mit einem entscheidenden Unterschied: sie können nur empfangen, nicht senden, üblicherweise kurze Textbotschaften. Und genau deshalb nutzt die Hisbollah die Geräte auch, weil sie damit nicht geortet werden können. Wie kann es aber geschehen, dass tausende Pager nahezu gleichzeitig explodieren? Hat das etwas zu tun mit den Lithium-Ionen-Akkus darin? Das habe ich nachgefragt bei dem Batterieexperten Christoph Neef vom Fraunhofer ISI in Karlsruhe. Herr Neef, wir können ja jetzt nur spekulieren, aber zumindest können wir ja doch vielleicht einige Sachverhalte ausschließen. Könnte es denn sein, ist das vorstellbar, dass die Lithium-Akkus in den Geräten gezielt aus der Ferne zur Explosion gebracht wurden?
Ja, im Prinzip ist es natürlich möglich, einen Lithium-Akku zur Explosion oder wir sagen zum thermischen Durchgehen zu bringen, auch wenn man so will, technisch aus der Ferne. Also das könnte man steuern, wenn man eben entsprechende Hardware implementiert. Aber es ist auszuschließen, dass auf Grundlage von dem thermischen Durchgehen von einem Lithium-Ionen-Akku eine vergleichbare Explosion hervorgerufen werden kann. Also das funktioniert einfach nicht. So viel Energie steckt nicht im Akku. Und vor allem reicht dafür auch die Reaktionsgeschwindigkeit des thermischen Durchgehens einfach nicht aus.
Also wenn das der Fall wäre, würde das sehr viel länger dauern. Man würde merken, dass sich das Gerät erhitzt und die Explosionskraft wäre deutlich geringer.
Genau, also im Prinzip, man kann zwei Vergleiche anstellen zwischen einem, ich sag mal, gängigen Plastiksprengstoff, der so existiert, und einer Lithium-Ionen-Batteriezelle. Das eine wäre die gespeicherte chemische Energie in der Batterie und im Sprengstoff. Und die ist gar nicht so unterschiedlich. Also die liegt vielleicht beim Sprengstoff um den Faktor 2, um den Faktor 3 über der Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, die chemische Energie, die zur Verfügung steht in der Lithium-Ionen-Batterie, ist gar nicht so gering. Es geht jetzt eben darum, sie in einer kurzen Zeit freizusetzen. Und darauf sind Lithium-Ionen-Batterien eben einfach nicht ausgelegt. Das heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit, die ist bei einem Plastiksprengstoff so im Bereich von Mikrosekunden, also 0, Millisekunden. Und bei einer Lithium-Ionen-Batterie, bei einem typischen thermischen Durchgehen oder auch bei einem thermischen Durchgehen, was man so von außen stimulieren könnte, reden wir über Sekunden bis Minuten. Das heißt, die Zeit, in der ich diese Energie freisetzen kann, ist einfach viel zu lang, um wirklich eine Explosion auslösen zu können. Und ich glaube, das ist eben der ganz entscheidende Unterschied, der auch plausibilisiert, warum das jetzt nicht nur, ich sag mal, Hardware- oder Software-seitig implementiert wurde, dass man den Akku zur Explosion bringt oder zum thermischen Durchgehen bringt, sondern da muss tatsächlich noch mehr in diesen Pagern drin gewesen sein.
Das heißt, es ist wahrscheinlich gezielt Sprengstoff in den Geräten platziert worden, also ein sogenannter Supply Chain Attack, ein Angriff über die Lieferkette. Ist denn in diesen kleinen Geräten da noch genug Platz, neben der Batterie zum Beispiel?
Ja, also im Prinzip, wir wissen ja, wie typische Smartphones aussehen. Manche von uns haben auch schon mal eine Batterie gewechselt. Die sind natürlich innen sehr dicht gepackt. Das ist alles voll mit Elektronik und den Komponenten. Man kann jetzt davon ausgehen, dass ein Pager, der eben technisch nicht ganz so ausgefeilt ist wie ein Smartphone, eben etwas mehr Raum bietet im Innenleben. Ich würde jetzt aber nicht davon ausgehen, dass dort viel freier Platz ist, in dem man ganz einfach zum Beispiel eine Sprengkapsel integrieren kann, sondern es muss dort schon auch ein Umsortieren, ein Umbau des Innenlebens stattgefunden haben. Zum Beispiel auch dadurch, dass man den Platz, der dem Akku zur Verfügung steht, verkleinert, also einen kleineren Akku einbaut. Das wäre also ein Szenario, in dem der Akku eben doch eine Rolle spielen kann.
Man bräuchte Platz für den Sprengstoff an sich und möglicherweise oder höchstwahrscheinlich natürlich für einen Zünder auch noch.
Genau, das kommt noch dazu. Auch hier kursieren ja jetzt Theorien im Internet, inwiefern der Akku vielleicht auch als Zünder hätte dienen können. Also durch so ein thermisches Durchgehen des Akkus erhitzt sich der natürlich, die Temperatur steigt und je nach Akkutyp sind dort auch hohe Temperaturen möglich. Also 400 Grad bis hin zu 900 Grad wurden schon gemessen beim thermischen Durchgehen von Batterien. Und das würde auch gegebenenfalls ausreichen, um einen anderen Sprengstoff zur Explosion zu bringen. Man muss aber dazu sagen, das thermische Durchgehen eines Akkus, das wäre kein zuverlässiger Zünder. Also ein thermisches Durchgehen ist kein Prozess, der immer gleich stattfindet, sondern manchmal kommt es vielleicht zu einer Ausgasung, manchmal kommt es auch zu einer Verbrennung. Das heißt, es wäre wirklich nicht zuverlässig, um eine Reaktionstemperatur zu erreichen an einer bestimmten Stelle, also an der Stelle des Sprengstoffs. Insofern würde ich eigentlich auch diesen Einsatzzweck für den Akku ausschließen.
Sagt der Batterieexperte Christoph Neef vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Das Sturmtief Annette, international Boris genannt, hat in den vergangenen Tagen für sintflutartige Regenfälle gesorgt. 23 Menschen sind in den Fluten umgekommen. Und die Kosten für die Sachschäden, die sind noch gar nicht abzusehen. Seit diesem katastrophalen Hochwasser wird wieder darüber diskutiert, welchen Anteil der Klimawandel an solchen Ereignissen hat. Darüber habe ich gesprochen mit Douglas Maraun, Professor an der Universität Graz. Er leitet dort die Forschungsgruppe Regionales Klima.
Herr Maraun, wie sind denn diese extrem starken Regenfälle der letzten Tage überhaupt erst entstanden?
Das ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Also jedes wirklich extreme Wetterereignis entsteht dadurch, dass mehr oder weniger zufällig unglückliche Faktoren zusammenkommen. Und in diesem Fall war das, wir hatten ein 5B-Tief, noch mit einer sehr besonderen Wetterlage. Ja, das war quasi gefangen zwischen zwei Hochdruckgebieten, konnte sich deswegen nicht so weiter bewegen. Das nennt sich ein Dipolblock, also blockierende Wetterlage. Und dazu gab es dann, das hing damit zusammen, einen starken Kaltlufteinbruch aus dem Norden und wir hatten ein sehr warmes Mittelmeer. Und das heißt, diese warmen Luftmassen, die von Süden kamen und diese Kaltluftmassen sind aufeinander gestoßen und das ist immer noch gut für starken Niederschlag.
Sie haben 5B-Wetterlage erwähnt, das heißt, da schaufelt ein Tiefdruckgebiet vom nördlichen Mittelmeer Feuchtigkeit nach Norden, Nordosten und bringt damit natürlich auch Regen mit sich.
Genau, das Besondere an einem 5B-Tief, also viele von diesen Tiefs, die über Mittelmeer entstehen, die ziehen relativ gerade nach Osten weiter und bringen dann Niederschlag über Italien, auf dem Balkan oder am Südrand der Alpen. Aber so ein 5B-Tief ist besonders, weil es dann plötzlich abdreht und nach Norden sich weiter bewegt, hinter den Alpen. Und dann eben Feuchtigkeit tatsächlich von Osten und Norden an die Alpen bringt und eben auch nach Mitteleuropa.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann spielt die Temperatur des Wassers im Mittelmeer, im nördlichen Mittelmeer, rund um Italien eine ganz zentrale Rolle dafür, wie stark diese Regenfälle dann werden. Sie haben simuliert, wie sich die Erwärmung des Mittelmeers seit den 1980er Jahren ausgewirkt hat auf solche 5B-Wetterlagen. Was ist denn dabei herausgekommen?
Genau, also wir haben geschaut, wie sich das Mittelmeer erwärmt hat über die Jahrzehnte und dann mit einem Klimamodell simuliert, wie die Niederschläge entlang dieser Sturmzugbahn über Zentraleuropa und vom Mittelmeer her kommt, quasi ohne diese Erwärmung des Mittelmeers ausgesehen hätten und wie sie mit der Erwärmung des Mittelmeers ausgesehen haben. Und haben halt gefunden, dass also das Mittelmeer hat sich um fast 2 Grad erwärmt in diesem Zeitraum, da kommt jetzt noch was drauf zu, dass sich da um sicherlich 20% die Niederschläge verstärkt haben. Das kann man so erklären, dass wenn das Meer warm ist, dann erwärmen sich natürlich auch die unteren Luftschichten darüber und dann kann einfach mehr Feuchtigkeit verdunsten und von der Luft aufgenommen werden und die kann dann eben in solchem Ereignis ausregnen.
Und die hohen Wassertemperaturen im Mittelmeer, sind die denn eine direkte Folge des Klimawandels oder ist das noch etwas komplexer?
Der Klimawandel trägt dazu bei. Allerdings wärmen sich durch den Klimawandel die Meere, die Ozeane langsamer auf, weil Wasser eine sehr hohe Wärmekapazität hat. Aber wir haben schon ungefähr 1 Grad Erwärmung allein durch den Klimawandel über den Ozean. Dazu kommen dann aber noch andere Effekte. Also einmal generell kommt noch dazu, dass die Luft in den letzten Jahrzehnten immer reiner wurde. In den letzten Jahrzehnten, also bis zu den 70er Jahren, wurde die Luft quasi immer dreckiger. Diese ganzen Schwebstoffe in der Luft, der ganze Dreck, der hat sozusagen Sonnenlicht zurückgestrahlt ins Weltall. Dadurch hat man die globale Erwärmung quasi in den Zeit lang gar nicht so richtig gemerkt, so sagen wir mal vom Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 70er Jahre. Und seitdem wurde die Luft immer sauberer. Da gab es dann halt so Entschwefelungsanlagen in Fabriken und Kraftwerken und so weiter. Und dadurch ist die Erwärmung nochmal stärker immer weiter hervorgetreten. Und in den letzten Jahren gab es dann tatsächlich über den Meeren noch den Effekt, dass so schärfere Abgasregelungen für Schiffe dafür gesorgt haben, dass dann relativ sprunghaft nochmal die Temperaturen angestiegen sind. Aber eben der Klimawandel ist sozusagen der Grundton, der da drunter liegt.
Das Forschungskonsortium Climameter hat schon eine Schnellanalyse geliefert. Darin heißt es, dass die natürliche Klimavariabilität bei diesem Starkregen in den letzten Tagen eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Verantwortlich sei eben vor allem die Erderwärmung. Wie kann das denn so schnell bestimmt werden?
Die Kollegen, die schauen sich tatsächlich keine Simulationen an, sondern die gucken sogenannte Analoge an. Das heißt, die suchen nach Wetterlagen in den Beobachtungsdaten, die es früher gegeben hat, und suchen dann nach Wetterlagen, die es im jetzigen Klima gegeben hat, und schauen dann, wie sich sozusagen die Wahrscheinlichkeiten, dass bestimmte Niederschläge übertreten werden können, geändert haben. Das Problem ist, dass wir eben sehr wenig 5b-Wetterlagen haben und dass diese hier noch sehr besonders ist. Deswegen würde ich das jetzt nicht überbewerten. Also ich glaube, das ist eine wichtige Studie. Aber was wir jetzt zusätzlich brauchen, sind eben Modellsimulationen, die ganz genau schauen, okay, was wäre denn, wenn jetzt das Mittelmeer kälter gewesen wäre? Was wäre denn gewesen, wenn jetzt die Temperaturen insgesamt niedriger gewesen wären? Wie wäre das Ereignis dann gewesen? Sowas planen wir gerade auch hier in Österreich mit Kollegen und Kolleginnen. Das dauert dann halt eben länger. Aber die Aussagen werden dann robuster sein. Also ich glaube, als grobe Abschätzung, der Klimawandel hat sicherlich eine Rolle gespielt und er hat das bestimmt 10-20% intensiver gemacht, das Ereignis. Ja, und das kann eben dann die Grenze sein, die kritisch ist, ja, dass eben ein Fluss dann übers Ufer tritt, wo es sonst nicht getan hätte. Aber also ich glaube, wir brauchen, um das ganz, ganz genau einschätzen zu können, eben zusätzliche Modellsimulationen.
Also 10-20% mehr durch den Klimawandel würde man das nicht in den Griff bekommen, zum Beispiel indem man die Deiche entsprechend erhöht um 10-20% oder auch Flächen entsiegelt?
Das sind sicherlich wichtige Maßnahmen, also gerade auch das Entsiegeln von Flächen, Stichwort Renaturierung. Aber das Problem ist ja, diese 10-20% Verstärkung des Ereignisses, die haben wir ja jetzt schon. Und wenn man sich anschaut, wie Klimaschutz umgesetzt wird und wie häufig auch zurückgerudert wird, dann muss man sich halt die Frage stellen, wie geht der Klimawandel weiter? Und im Moment sind wir auf einem Pfad, wo wir noch davon ausgehen, dass wir 2 Grad weitere Klimaerwärmung haben werden. Und dann sind das eben nicht 10-20%, sondern vielleicht 30-50% mehr. Und das ist dann plötzlich eine ganz, ganz andere Situation, wo so herkömmliche Maßnahmen, ja, man erhöht eine Mauer vielleicht entlang einer Stadt oder so, um sich vor dem Fluss zu schützen, wahrscheinlich einfach nicht mehr funktionieren werden. Das sind dann die Grenzen der Anpassung.
Sagt der Klimaforscher Douglas Marraun von der Universität Graz. Und vom Starkregen und Hochwasser gehen wir jetzt gut 2 Wochen zurück zum Brocken im Harz. Dort hätte man sich vermutlich Regen gewünscht, denn Anfang September ist es dort zu einem schweren Waldbrand gekommen im Nationalpark. Brandstiftung gilt als wahrscheinliche Ursache. Aber was begünstigt denn solch einen Vegetationsbrand? Ein EU-Projekt soll das herausfinden. Beteiligt sind auch Fachleute der Bundesanstalt für Materialforschung. Sven Kästner hat sie im Labor besucht, um ihnen über die Schultern zu schauen.
Vorbereitungen für eine Brandprobe in einem Labor der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin. In den Händen von Doktorand Hui Wu raschelt Eichenlaub. Die Blätter sind getrocknet. Sie enthalten nur noch 4-5% Feuchtigkeit.
Wir haben mal bei einem Waldbrandort realistisch besucht und ein paar Proben genommen. Und solche Vegetation ist schon sehr trocken. Es liegt bei unter 10% Feuchtigkeit.
Wu schiebt den Metallkorb mit dem Laub in eine kleine Brandkammer. Am Rand lodert eine schmale Gasflamme, an der die Blätter sofort Feuer fangen. Das Experiment ist Teil des Forschungsprojektes TREEADS.
Das ist ein EU-Projekt, das sich mit Waldbränden beschäftigt und damit sozusagen ein besseres Management sowohl der Detektion als auch der Bekämpfung als auch des Wiederaufforstens zu entwickeln.
Anja Hofmann leitet das Projekt bei der Bundesanstalt. Sie beschäftigt sich vor allem damit, wie die Vegetation vor Ort die Ausbreitung eines Feuers beeinflusst. Meist frisst sich der Brand nicht in den Baumkronen vorwärts, sondern am Boden. Die Zusammensetzung der Humusschicht beeinflusst dies ebenso wie alles, was direkt darüber liegt. Also getrocknetes Laub oder Nadeln, abgebrochene Äste und kleine Pflanzen. Doktorand Wu zieht den Metallkorb wieder aus dem Brandkasten heraus. Das offene Feuer ist von allein erloschen, obwohl 2/3 des Laubes noch nicht verbrannt sind. Allerdings glimmt es an den Blatträndern noch erkennbar. Was bei einem realen Brand in der Natur gefährlich ist, sagt Anja Hofmann.
Gerade bei den Bodenbränden ist das Schwelen eigentlich der Hauptfaktor. Gerade in den etwas tieferen Schichten kann sich eben dieser Schwelbrand auch lange halten. Und wenn er dann durch ein bisschen Wind wieder mehr Sauerstoff bekommt, dann kann er eben auch wieder in einen Brand mit Flamme übergehen.
Das Laub brennt weniger schnell, wenn es sehr verdichtet auf dem Boden liegt. Zum Beispiel plattgetreten von vielen Spaziergängern auf Waldwegen. Das heißt im Umkehrschluss, im Inneren eines Waldes, wo kaum ein Mensch langläuft und auch die Feuerwehr im Notfall schwer hinkommt, kann der Boden schneller Feuer fangen. Unterdessen füllt Doktorand Wu die Brennkammer im Labor erneut, diesmal mit Kiefernnadeln. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben die Forschenden auch schon auf Freilandflächen experimentiert. In den großen Nadelwaldbeständen beider Länder waren in den vergangenen Jahren viele Brände ausgebrochen. Erst vor wenigen Tagen wieder am Brocken im Harz.
Was wir vorher schon wussten aus der Erfahrung, können wir jetzt eben im Labor bestätigen, dass die Blätter tatsächlich nicht so gut brennen wie die Nadeln, dass sie schwerer zu entzünden sind und dass eben auch die Brandweiterleitung langsamer ist.
Zum Forschungsverbund gehört auch die Universität Magdeburg. Dort im Labor hat Brandexpertin Anja Klippel mit einem Ofen ohne Flamme experimentiert. Sie wollte wissen, ob sich Waldboden unter bestimmten Voraussetzungen sogar selbst entzünden kann.
Wir haben Buche, Kiefer und Eichenböden untersucht und konnten halt zeigen, dass sich die Selbstentzündungstemperatur hat so eine Range in diesen Bodenarten von so circa 175 Grad Celsius bis 200 Grad Celsius und konnten aber zeigen, dass sich all diese Böden selbst entzünden in unseren spezifischen Versuchen, die wir im Labor durchführen.
Bisher haben die Forschenden diese Erkenntnisse nicht im Freiland verifiziert. Die Selbstentzündungstemperaturen von um die 200 Grad zeigen aber, ein Waldbrand kann so nicht entstehen. Die Erkenntnisse spielen eher eine Rolle, um besser zu verstehen, wie sich ein schon brennendes Feuer im Wald ausbreitet. Überraschend sei das nicht, sagt der Biologe Pierre Ibisch, der nicht an dem Projekt beteiligt ist.
Biomasse oder eben Material biogenen Ursprungs, also irgendwie organische Verbindungen auch im Boden, Humus, Rohhumus, das kann sich alles entzünden und insofern ist das plausibel, dass solange sowas vorhanden ist, dann auch Brände sich weiter ausbreiten können.
Ibisch ist Naturschutzprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Er untersucht in einem Freilandexperiment, wie sich Totholz im Wald zersetzt und zur Regenerierung der Waldböden beiträgt. Manche Forstleute sehen in abgestorbenen Bäumen allerdings vor allem einen Brandbeschleuniger.
Totholz brennt, aber der Wald braucht es und es ist dann immer abzuwägen. Auch klar in Abhängigkeit vom Waldbrandrisiko, wie flächig man das belässt, aber ich kann immerzu nur davon abraten, Flächen großflächig zu räumen und kahl zu schlagen, wie es im Moment ja immer noch in Deutschland passiert. Inzwischen können wir entsprechend gut beobachten, wie schlecht es aussieht, auch mit der Erholung der Vegetation. Und auf der anderen Seite, dort wo tote Bäume, Äste liegen geblieben sind, sehen wir doch sehr viel schneller wieder auch junge Bäume nachwachsen.
Wie sich Waldbrände ausbreiten. Eine Reportage war das von Sven Kästner. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Der Vogelzug bringt Amseln keinen energetischen Vorteil. Das berichten Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution. Sie haben 120 ziehenden Amseln miniaturisierte Logger implantiert. Diese erfassten über 9 Monate hinweg alle 30 Minuten die Herzschlagrate und die Körpertemperatur der Tiere. Es ist das erste Mal, dass der Energiehaushalt wildlebender Zugvögel über eine so lange Zeit so detailliert gemessen wurde. Die Messdaten zeigten Unerwartetes. Zum Beispiel hatten die Amseln in ihren warmen Wintergebieten einen höheren Energieumsatz als gedacht. Den anstrengenden Vogelzug mitgerechnet, blieb unterm Strich kein energetischer Vorteil für die Tiere. Das werfe neue Fragen auf zu den evolutionären Triebkräften der Vogelmigration im Allgemeinen, so die Forschende.
Ultragenaue Teilchenmessungen bestätigen einmal mehr das Standardmodell der Physik.
Ein Team des Kernforschungszentrums CERN in Genf hat mit Hilfe des Teilchenbeschleunigers LHC die Masse des W-Bosons, eines Elementarteilchens, mit sehr hoher Genauigkeit bestimmt. Die Ergebnisse stimmen mit den Vorhersagen des Standardmodells der Teilchenphysik überein. Vor 2 Jahren hatte ein Experiment an einem anderen großen Teilchenbeschleuniger in den USA Hinweise darauf geliefert, dass das W-Boson schwerer sein könnte als vorhergesagt. Das sorgte für Aufsehen, weil eine solche Anomalie das Standardmodell in Frage stellen würde. Die neuen Daten des CERN stehen auch in Einklang mit Ergebnissen einer Reihe anderer, früherer Messungen. Damit spricht nun vieles dafür, dass es sich bei der viel diskutierten Anomalie um einen Ausreißer in den Messdaten handelt.
Dingos stammen wahrscheinlich von Hunden in Ostasien ab.
Dingos sind Wildhunde in Australien. Sie sind eng mit Haushunden verwandt und kamen vermutlich vor Jahrtausenden mit dem Menschen nach Australien. Woher sie ursprünglich stammen, ist umstritten. Forschende der Universität Sydney haben nun fossile Knochen von Dingos analysiert, manche davon mehr als 3000 Jahre alt. Dabei stellten sie größte Ähnlichkeiten mit japanischen Hunden und mit den sogenannten singenden Hochlandhunden von Neuguinea fest. Damit sei es sehr wahrscheinlich, dass Dingos ostasiatische Vorfahren hatten, schreiben sie im Fachjournal Scientific Reports.
Der Siedlungsdruck erhöht das Katastrophenrisiko in Berggebieten.
Wenn die Bevölkerung wächst, werden zunehmend auch steilere Hänge im Gebirge besiedelt. Immer mehr Menschen sind dort einer Gefahr ausgesetzt, die häufig unterschätzt wird: langsam bewegende Erdrutsche. Davor warnen Forschende der Universität Potsdam und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachjournal Earth's Future. Bei langsamen Rutschungen bewegen sich die Hänge oft nur wenige Millimeter pro Jahr. Auf den ersten Blick erscheinen sie daher sicher. Doch die Erdbewegungen können sich schlagartig beschleunigen, zum Beispiel bei starken Regenfällen.
Das Rechnen mit den Fingern kann förderlich sein.
Zumindest für Kinder im Vorschulalter. Das zeigt eine Studie aus der Schweiz. Dort haben Forschende der Universität Lausanne in einem Versuch die Rechenfähigkeiten von über 300 Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren untersucht. Dabei zeigte sich, dass Kinder, die bei einfachen Additionsaufgaben, wie zum Beispiel 3 plus 2, die Finger zur Hilfe nehmen, häufiger zum richtigen Ergebnis kommen. Außerdem schnitten rund 75% der Kinder, die zunächst nicht mit Fingern rechneten, denen diese Technik dann aber beigebracht wurde, nach dem Training deutlich besser ab. Kindern grundsätzlich das Fingerrechnen beizubringen, könnte helfen, Ungleichheiten in den mathematischen Fähigkeiten zu verringern, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Child Development.
Sternzeit, 18. September. Hans-Emil Schuster, der gute Geist von La Silla. Zu den Personen, denen Europas Astronomie ihre herausragende Stellung verdankt, gehört Hans-Emil Schuster. In den 60er Jahren spielte er bei der Auswahl des Berges La Silla in Chile als Standort für die europäische Südsternwarte ESO eine wichtige Rolle. Der Astronom, 1934 in Hamburg geboren, hatte bei Otto Heckmann studiert, dem ersten ESO-Generaldirektor. In der Aufbauphase des Observatoriums auf La Silla wurde er dessen kommissarischer Leiter. Fast 3 Jahrzehnte erforschte er von dort aus den Kosmos. Er entdeckte Dutzende von Asteroiden und einige Kometen, darunter den periodischen Kometen Schuster. Der braucht gut 7 Jahre für eine Runde um die Sonne. Zudem war Schuster an den ESO Sky Surveys beteiligt, den systematischen fotografischen Kartierungen des südlichen Sternenhimmels. Er entdeckte eine Supernova, einen Kugelsternhaufen im Sternbild Eridanus und eine Zwerggalaxie im Sternbild Phönix. Im Zeitalter automatischer Teleskope mag das alles nach Routine klingen. Vor einem halben Jahrhundert erforderten solche Beobachtungen viel Geschick und auch etwas Glück. Hans-Emil Schuster ist seit 1991 im Ruhestand. In der Astronomie haben ihn viele vergessen. Das gilt nicht für Chile, das Schuster in Anerkennung seiner Verdienste um die Astronomie im Andenstaat mit dem Bernardo O'Higgins-Orden ehrte, der höchsten Auszeichnung des Landes. Hans-Emil Schuster wird morgen 90 Jahre alt. Sein Komet winkt wieder im Jahr 2028.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Forschung und Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App.